Moin zurück bei 90 Plus On Air, der Podcast. Ein ganz großes Thema diese Woche natürlich das Nordderby Hamburg gegen Werder Bremen. Der Krisengipfel im Norden und ich glaube der Aktualität geschuldet haben wir hier jetzt erstmal Kai Beermann live vom Trainingslager des HSV in Basinghausen. Du bist seit 2014, meine ich, wieder bei der Welt tätig, vorher Auslandskorrespondent unter anderem in Argentinien gewesen und jetzt in Basinghausen. Ganz kurz, wie sind da deine Eindrücke aus dem Trainingslager ganz zusammengefasst? Ist ja nicht alles öffentlich, aber wie ist so die Stimmung beim HSV?
Ja, hallo erstmal. Du hast es richtig gesagt, es ist etwas schwer, hier wirklich Eindrücke zu gewinnen, weil die Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Also nur die ersten 15 Minuten sind öffentlich und danach werden dann die Türen geschlossen. Das heißt, man bekommt bis auf das Aufwärmen hier nicht sehr viel mit, was im taktischen Bereich gemacht wird. Das Ganze steht hier so unter dem Motto, sich finden, sich als Team finden, zusammenzuwachsen und aus der Ruhe dann eben die Kraft zu schöpfen, um gegen Bremen den ersten Sieg zu erringen.
Jetzt gab es ja gerade die Meldung, ich glaube, das müssen wir mal kurz vorweggreifen, Jens Todt wurde beim KSC entlassen oder freigestellt, ob auf eigenen Wunsch, das ist jetzt nicht bekannt, aber welche Verbindung gibt es da jetzt noch zum HSV? Weißt du da schon ein bisschen was drüber oder ist das alles nur noch Spekulation?
Ja, Jens Todt gehörte natürlich zum Kandidatenkreis. Die Sportchefsuche geht natürlich weiter im Hintergrund. Im Moment ist aber das Nordderby natürlich das beherrschende Thema, auf das sich alles konzentriert. Die Meldung ist natürlich auch hier angekommen und man kann da natürlich einen Zusammenhang sehen. Bestätigt hat das keiner und bisher gehen die Informationen eben auch dahin, dass da aktuell keine wirklich heiße Spur ist, aber das wird man sicherlich beobachten müssen, ob das nicht sich vielleicht dann in der kommenden Woche doch noch in eine andere Richtung entwickelt. Aber im Moment ist das hier nicht das beherrschende Thema.
Das beherrschende Thema, du hast es gerade angesprochen, wird wahrscheinlich auch wirklich nur das Nordderby sein oder sollte es zumindest im Trainingslager sein. Was bekommt man denn hinter vorgehaltener Hand mit? Was versucht Markus Gisdol mit der Mannschaft als teambildende Maßnahme? Ich habe jetzt gelesen, Champions League zusammen gucken, aber ich denke, das wird jetzt nicht das Einzige sein, ne?
Genau, also was jetzt hier für konkrete Maßnahmen abends im Hotel stattfinden, das wissen wir nicht. Also ja, gemeinsam Champions League gucken und so, was gehörte sicherlich dazu. Es geht aber vielmehr auch darum, diese Maßnahmen und Veränderungen, die Markus Gisdol in den vergangenen Tagen davor angestoßen hat, sprich Stichwort Kapitänswechsel, dass die Mannschaft gemeinsam Mittag isst, mehr Zeit miteinander verbringt und so, dass man das hier noch ein bisschen festigen möchte, indem man 3 Tage zusammen ist. Also da wird jetzt nichts Wildes drumherum gemacht, wie damals in Malente unter Bruno Labbadia, wo es dann Lagerfeuer draußen gegeben hat, der große Schwur von Malente vor der Relegation gegen den KSC. Das hat es hier oder gibt es hier nicht. Einfach beisammen sein, Fokus auf das Spiel, das ist Markus Gisdol hier wichtig.
Spannende Sache auf jeden Fall. Ich hatte schon mal den Vergleich gezogen zum Trainingslager in Malente. Da hat es ja gefruchtet. Also der HSV tat wirklich alles dazu, wieder geschlossen aufzutreten. Wie beurteilst du jetzt aus deiner Sicht diese Maßnahme von Markus Gisdol? Könnte es wieder ein Schritt in die nächste Richtung, in die richtige Richtung sein? Oder ist es wirklich nur volle Konzentration?
Um das zu bewerten, ist es noch zu früh. Das Spiel gegen Hoffenheim hat da sicherlich wieder ein bisschen Anlass zur Hoffnung gegeben. Einige, dass diese Impulse doch wirken. Wie nachhaltig die sind, wird sich jetzt gegen Bremen herausstellen müssen. Im Grunde ist es aber, ist es schon, ja, letztendlich der letzte Versuch, die Kräfte jetzt zu bündeln, um gegen, ausgerechnet in dem Nordderby, den ersten Sieg zu landen und dann hoffentlich die Trendwende einzuleiten. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die hier über allem schwebt. Und man hält sich auch sehr zurück mit markigen Worten, wie es die früher mal gegeben hat vor diesem Nordderby, jedenfalls auf Hamburger Seite, ist davon überhaupt nichts zu hören. Eben hat Markus Gisdol auf der Pressekonferenz gesagt, dass die Zeiten der sogenannten Giftpfeile vorbei sei, dass auch die Spieler heute vorsichtiger sind mit ihren Aussagen. Jedenfalls auf Seiten des HSV trifft das zu. die Bremer Seite handhabt das ein bisschen anders. Da gab es ja unter anderem von Bargfrede doch sehr markige Sprüche auch dahingehend, dass man den HSV weghauen will. Ja, hier in Basinghausen ist das alles ein bisschen eine Tonlage darunter.
Ja, vor dem Nordderby ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also wenn man mal bedenkt, dass es manchmal Typen gab wie Tim Wiese, der ja, glaube ich, auch wieder ein paar Giftpfeile abgesendet hat in Richtung HSV. Ja. Wie ist das jetzt? Aber beide Vereine haben doch eigentlich oder sind nicht in der Position, da irgendwelche großen Töne zu spucken. Was würdest du sagen, wie krass ist der Vergleich vom Niveau her, wenn man das mal vergleicht? Also wie schnell es gegangen ist, von 2009, wo die Derby-Wochen waren, bis heute. Und ich habe auch, glaube ich, mal getwittert, beziehungsweise gesagt, dass in den letzten, ich glaube, gefühlt 4 Jahren das Spiel immer wieder ein Krisengipfel war und auch lebenswichtig fast. Also wenn wir an die letzte Saison denken, HSV Werder, mit dem Sieg hätte Werder den HSV wieder nach unten ziehen können. Jetzt umgekehrt, hat der HSV berechtigte Chancen in diesem Spiel?
Ja, berechtigte Chancen natürlich. Du hast es ganz richtig gesagt. Früher hat das Duell natürlich auf einem ganz anderen Niveau stattgefunden. Da ging es 2009 noch um Titel. Mittlerweile geht es nur noch um die Existenz. Ja, nochmal zu Tim Wiese. Ist natürlich jetzt nicht mehr unmittelbar Teil des Vereins von Werder Bremen und wird natürlich bekannt dafür, dass er von außen immer wieder für einen Spruch gut ist. Aber ja, also rein sportlich gesehen trennt die beiden Mannschaften aus meiner Sicht jetzt nicht so viel. Natürlich hat Bremen schon ein paar mehr Punkte auf dem Konto. Die Tendenz geht aber auch ganz klar nach unten zuletzt. Und ja, beide Teams haben vorne eine gewisse Qualität. Bremen mit Pizarro, jetzt mit Kruse, die zurückgekommen sind. Der HSV eigentlich auch, haben sie angedeutet in Hoffenheim, aber die Defensive auf beiden Seiten immer wieder für Patzer gut und da muss man vorne schon einen richtig guten Tag erwischen und einige Tore machen, damit das dann trotzdem gut geht und der Erste und dann am Siebten letztendlich dabei herausspringt.
Ja, beim HSV bleibt es ja wieder dabei, Giroud und Jung in der Verteidigung und das war, wie du richtig sagst, wirklich keine ganz so runde Angelegenheit in den letzten Wochen. Kai, ganz kurz zum Schluss, wenn du mal so in die Mannschaft reinschaust oder was du da mitbekommst, wenn man mal vergleicht die Stimmungslage nach dem 2:5 gegen Dortmund, jetzt nach dem 2:2 gegen Hoffenheim, ist das so ein 180-Grad-Drehung oder eher nicht?
Ja, es war letztendlich ja nur ein Punkt in Hoffenheim, aber gefühlt war das schon für die Spieler wie so ein kleiner Sieg nach all dem, was in den vergangenen oder in den Wochen davor passiert ist. Das war schon heftig und ist auch nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen. Da waren die Köpfe schon ziemlich weit unten. Von daher, wie gesagt, also es ist einfach noch viel zu früh, daraus jetzt einen Trend abzulesen. Die Anzeichen sprechen dafür, dass jetzt irgendwo ein neuer Zug in der Mannschaft ist. Das müssen sie jetzt aber am Sonnabend nochmal unter Beweis stellen. Nicht nur am Sonnabend, sondern dann eben auch in den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause, wo es dann gegen Konkurrenten wie Darmstadt auch noch geht, die auf Augenhöhe sind. Da muss man unbedingt punkten, um dann bis zur Winterpause möglichst noch 12 Punkte plus X auf dem Konto zu haben, um dann im kommenden Jahr mit frischen Kräften wieder in die Rückrunde zu gehen und dann als kleines Wunder kann man es ja jetzt schon bezeichnen, falls es so kommen sollte, den Klassenerhalt dann am Ende doch noch schaffen.
Es wäre auf jeden Fall für alle Hamburger zu wünschen. Und Kai, ich glaube, du hast mir gerade verraten, du wartest gerade auf die Mannschaft. Mal schauen, wann die dann kommt. Wir wollen dich nicht länger aufhalten. Auf jeden Fall erstmal noch der Verweis auf deinen Twitter-Account @KaiBermann, alles klein geschrieben. Da dann auf jeden Fall mal vorbeischauen, um noch weitere Live-Eindrücke aus dem Trainingslager zu erhalten und auch natürlich dann vom Spiel gegen Werder Bremen. Danke Kai und viel Spaß noch in Basinghausen.
Ja, danke dir auch Christian. Alles Gute. Tschüss.
Ciao. Wir haben mittlerweile 23 Uhr und es gibt aktuell keine neueren Informationen zu Jens Todt und dem HSV, auch nicht mehr interne aus dem Trainingslager, denn die HSV-Profis haben sich abgeschottet. Wir sind aber trotzdem nicht müde darin, über den Hamburger Sportverein zu reden, aber natürlich auch über den SV Werder Bremen. Denn es ist Nordderby-Zeit und die 90-Plus-Redaktion hat sich versammelt. Dabei ist zum ersten Mal hier Podcast-Premiere der Steffen auch erst seit kurzem neu dabei. Moin Steffen und ja, das richtige Skype-Zeichen hast du ja schon mal hier auf deinem Desktop. HSV-Fan durch und durch und für dich natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel dann am Wochenende, ne?
Ja, moin. Du hast schon richtig gesagt, HSV, wie er leibt und lebt und in letzter Zeit auch ziemlich leidet. Ja, ich freue mich auf die Runde und mal schauen, was wir so rausbekommen.
Das wird auf jeden Fall einiges sein. Marius ist nämlich auch dabei und diesmal nicht vom Mars gesendet. Marius, schön, dass du wieder auf der Erde gelandet bist und moin auch an dich.
Ja, servus, hi.
Gut, los geht's mit der ersten Frage an dich, Steffen. Du hast gerade schon ein bisschen angerissen. Ich wollte dich nämlich auch direkt in die Stimmung versetzen. Die letzten Jahre als HSV-Fan und vor allen Dingen auch diese Saison als HSV-Fan kann man wirklich als Niederschlag werten, wie man sehen konnte von 2009 dieses Derby auf einem Niveau UEFA Cup Halbfinale, DFB-Pokal Halbfinale und jetzt ist es zum, ich weiß nicht wie viel Mal schon wieder ein Schicksalsspiel um den Abstieg. Steffen, wie sehr leidest du jetzt wirklich? Du hast gesagt, ist schon neidenswert, aber wie sieht es überhaupt aus als HSV-Fan?
Ja, also ich denke mal doch tatsächlich, dass ich noch einer der optimistischeren Fans bin, auch wenn ich wie schon Christoph, der ja auch bei uns als HSV-Fan mehr den Pessimisten gibt, muss ich da wohl mehr den Optimisten raushängen lassen. Natürlich, die ersten 11 Spieltage waren alles andere als einfach. 3 Punkte sind definitiv zu wenig. Bei der Euphorie, die vom Saisonstart herrschte, ist das wirklich meilenweit entfernt von dem, was man da erreichen wollte, mit dem Kader auch erreichen konnte, wie ich finde. Ja, dass in der Defensive eine falsche Transferpolitik herrschte, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile allen bewusst. Das ging auch jetzt die letzten 13 Wochen lang, die Bundesliga schon läuft, auch mächtig durch die Medien. Aber trotzdem denke ich, es sind wirklich erst 11 Spieltage gespielt. Es sind noch genug Punkte zu vergeben. Und wenn man jetzt gegen Bremen ein Zeichen setzen kann, wozu die Mannschaft auf jeden Fall in der Lage ist, denke ich, dass wir am Ende mit dem Abstieg nicht so viel zu tun haben werden.
Das sind mutige Worte, wenn man sich das mal anschaut, wie der HSV aufgetreten ist. Ich halte dagegen und führe dir mal das 2:5 gegen den BVB, das 0:3 gegen Frankfurt. Werfe ich dir einfach mal an den Kopf. Wie gehst du jetzt damit um? Also diesen Eindrücken kann man ja jetzt nicht nur ein 2:2 gegen Hoffenheim abgewinnen, dass sie dann die Trendwende schaffen, oder?
Nein, auf keinen Fall. 2:5 gegen Dortmund, das 0:3 zu Hause gegen Frankfurt, das 3:0 in Köln. Es gibt Spiele, die da reichen die Finger schon gar nicht mehr zu, die man aufzählen kann, um zu zeigen, wie ernst es auch um dem HSV steht im Moment. Trotzdem denke ich was ich so über die Medien mitbekommen habe, dass beim HSV jetzt so langsam einfach wieder ein Zusammenhalt herrscht. Sei es Beiersdorfers kleine Brandrede im Sky-Interview vom Hoffenheim-Spiel, sei es der Auftritt gegen Hoffenheim oder in Sinsheim, den man gezeigt hat. Das zeigt mir jedenfalls, dass da endlich mal wieder Leben drin ist. Man hat sich vom Rückschlag nicht erschlagen lassen, wie es gegen Dortmund der Fall war oder gegen zahlreiche andere Gegner. Und wo ich halt sage oder hoffe, es trifft mehr Hoffen als Sagen, dass es jetzt langsam bergauf geht. Ob es soweit ist, werden wir Samstag um 17.15 Uhr wissen. Es kann in die eine Richtung gehen, klarer Heimsieg, es kann aber auch in die ganz andere Richtung gehen, denn Bremen ist auch trotz der aktuellen Situation immer ernst zu nehmen.
Für mich ist es auf jeden Fall ein Schicksalsspiel für den HSV, denn Markus Gisdol hat das für mich richtig gesagt. Die Maßnahmen, die er eingeleitet hat, ja, neuer Kapitän mit Gotoku Sakai, auch das Deutschprogramm Pflicht ist und man zum Mittagessen jetzt gemeinsam zusammen ist, auch das Trainingslager in Basinghausen, also all seine Maßnahmen, die er wirklich hier versucht, die müssen jetzt fruchten. Es gibt in der Saison wahrscheinlich keine zweite Chance mehr und Hoffenheim war ein kleiner Schritt und der muss jetzt bestätigt werden und da ist Bremen, das Spiel jetzt gegen einen sehr direkten Konkurrenten auf jeden Fall, ein erstes Finale und vielleicht auch das letzte, man weiß es nicht. Marius, auf der anderen Seite sind die Bremer ja, mit Nuri, mit 4 Niederlagen im Gepäck, aber auch mit Claudio Pizarro, der HSV-Schreck überhaupt. Was glaubst du, wie werden die Bremer auftreten in Hamburg? Also den Hanseaten das Spiel überlassen, weil sie damit nicht umgehen können, oder doch mutig auftreten, weil Nuri meinte auch, wir wollen auf jeden Fall gewinnen?
Schwer zu sagen, ob sie ihm das Spiel überlassen können, weil ich weiß jetzt nicht, wie mutig wer da momentan spielen kann. Mit 4 Niederlagen im Gepäck, also der Nuri-Effekt, der uns da am Anfang auch schon ein bisschen gab in Bremen, der scheint mir schon wieder ein bisschen verflogen. Auf jeden Fall treffen am Samstag da zwei Vereine aufeinander, wo es wirklich halt um alles geht. Ja? Also Bremen und Hamburg ist total schwer einzuschätzen, wer das Spiel da gewinnen wird. Dennoch muss man sagen, das kommt natürlich auch der Derby-Faktor hinzu, dass Derby so oder so immer seine eigenen Gesetze herrschen. Es ist wirklich schwer zu sagen, weil auch Bremen überraschend dann doch mal mit so einem Heimsieg über Wolfsburg oder so dann doch auch zu gewissen Leistungen fähig ist. Das hat der HSV in der Saison noch nicht nachweisen können, aber du hast schon richtig gesagt, das Spiel in Hoffenheim könnte so ein kleiner Moment des Aufschwungs gewesen sein. Und da eignet sich ja eigentlich ein Derby perfekt, ja, um diesen Trend auch so fortzutragen.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, also der Steffen hat es angesprochen, diese Brandrede von Dietmar Beiersdorfer wirkte, oder könnte man auch so wie ein Akt der Verzweiflung eigentlich auslegen, weil dieser Mann hat sehr viele katastrophale Entscheidungen in seinen 2,5 Jahren hier getroffen und ist eigentlich auch nicht tragbar. Ich verstehe auch die andere Seite, die sagt, es bringt nichts, einen Sportchef oder einen Vorstandsvorsitzenden jetzt zu entlassen, er ist ja beides, den jetzt zu entlassen, das stiftet nur mehr Chaos. Also Steffen, was ich rausgehört habe, du steckst in Dietmar Beiersdorfer doch noch ein paar Hoffnungen, oder wie sieht das aus?
Ich sehe es tatsächlich ich sehe es nicht ganz so dramatisch, wie es gerade auf Twitter oft den Anschein macht. Er hat extrem viele Fehlentscheidungen getroffen, die so für mehr Unklarheiten gesorgt haben als für Klarheiten. Er hat sich oftmals unglücklich ausgedrückt, dass er keine Medienpräsenz hat, ist, glaube ich, auch einigen bewusst. Aber trotzdem, wie du es gerade eben schon angekratzt hast, was würde jetzt sofort ein Vorstandswechsel bringen oder der Sportchefwechsel? Man sieht es ja auch bei unseren Stadtkonkurrenten St. Pauli, da wurde jetzt auch der Sportdirektor entlassen und es ist keinerlei Besserung eingetreten. Also ich finde, man sollte jetzt wirklich als HSVer zusammenstehen, ein bisschen Zusammenhalt aufkommen lassen und die Chefsache Chefsache bleiben lassen, denn im Moment gilt es wirklich nur darauf, Punkte einzufahren, nichts anderes. Von mir aus kann Bremen auch am Samstag 80% Ballbesitz haben, ein Chancenverhältnis von 20-1, solange der eine Schuss vom HSV drin ist und die 20 Schüsse von Bremen nicht. Ich finde, man sollte jetzt wirklich mal als Team, als Fangemeinde zusammenwachsen. Der offene Brief der Mannschaft oder des Mannschaftsrates war ein richtiges Zeichen, dass auch die Mannschaft das nicht kalt lässt, wenn Pfiffe von den Tribünen kommen. Ja, sie hatten sie sich verdient, ohne Frage, aber trotzdem ist jetzt endlich mal so der Zeitpunkt gekommen, wo wir als Mannschaft, als Fans zusammenstehen müssen und da hilft es nicht, gegen die eigenen Offiziellen zu schimpfen.
Gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht, Marius. Stimmungswandel beim HSV Richtung Geschlossenheit, das hat sie ausgezeichnet in den Jahren zuvor. Unter Bruno Labbadia vor 2 Jahren wurde zum Beispiel in Malente dann der Klassenerhalt über die Relegation noch geschafft mit einer unfassbaren Leistung damals. Das glich ja wirklich einem Wunder. Gehen wir nochmal mit dir in die Bremer Seite, da ist die Stimmung auch irgendwie gut. Also auf der Pressekonferenz, ja, hat sich Frank Baumann einen Lapsus geleistet, hat da gesagt, die einzige Fehlentscheidung sitzt doch hier gerade und alle dachten, er meint den Trainer, meinte aber nur spaßeshalber eine Verpflichtung, die von Serge Gnabry. Also auch viel gute Laune, die man auch nach außen hin publiziert und auch sagt, hey, wir sind gut drauf, wir fahren richtig locker nach Hamburg. Ist das gespielt, Marius? Weil das kann man sich in so einer ernsten Lage und vor so einem Spiel doch eigentlich gar nicht denken, oder?
Ja, das ordne ich relativ ähnlich ein wie diese Brandrede, wie du es gerade genannt hast, von Beiersdorfer. Das kaufe ich weder Beiersdorfer noch Baumann ab. Also da kann ich mich ja noch so eine Brandrede von auch einem Ex-HSV-Trainer von Thomas Doll in Dortmund erinnern.
wo quasi schon jeder wusste, nach der Saison 2007, 2008 ist Schluss für ihn in Dortmund. Und da hat er doch diese Rede gehalten, wo er, glaube ich, an die 10 Mal gesagt hat, da lache ich mir doch den Arsch ab. Das war genauso unglaubwürdig wie diese Brandrede von Beiersdorfer und diese gespielte Lockerheit von Baumann. Also Frank Baumann macht den Job jetzt zum Beispiel noch nicht so lange wie Beiersdorfer, hat aber den Viktor Skripnik nach dem ersten Spiel in München, wo man gleich mal richtig baden gegangen ist, einen Freifahrtschein ausgestellt und musste diesen Freifahrtschein dann doch quasi zurücknehmen. Also ich glaube, so locker, wie er zumindest auf dieser Pressekonferenz getan hat, ist Baumann bei weitem nicht. Und so locker dürfen die Bremer auch ihre eigene Lage momentan auch auf keinen Fall sehen.
Wenn man doch mal jetzt Frank Baumann beurteilt, also es schien ja so, dass er sehr gute Transfers getätigt hat mit, zum Beispiel Max Kruse geholt. Auch beim HSV dachte man das mit Kostic, Halilovic. Aber Frank Baumann nochmal spezifisch, du hast gerade angesprochen, den Freifahrtschein für Skripnik. Und jetzt auch, es wiederholt sich, also nach 4 Niederlagen jetzt von Nuri sagt er auch, wir gehen diesen Weg mit Nuri so weiter und alle verstecken sich wieder hinter diesen Sprachhülsen. Also glaubst du auch einfach, dass es in Bremen auch richtig krachen könnte für ihn? Das heißt, wenn die nächsten Spiele verloren gingen, dass das Vertrauen vom Vorstand da in ihn weiter zurückgeht?
Ein Sportchef wechselt man ein bisschen seltener als den Trainer. Aber dennoch, Frank Baumann hat sich schon auf jeden Fall angreifbar gemacht. Also die Transfers wirken schon ganz gut. Ja. Man muss auch sagen, es ist natürlich Pech, dass der Königstransfer Max Kruse erstmal eine Weile ausgefallen ist. Auf der anderen Seite hat man auch Florian Kainz aus Wien verpflichtet, glaube ich. Und der hat knapp 4 Millionen gekostet. Jetzt auch ein Betrag, den man in Bremen vielleicht vor 10 Jahren hatte, aber momentan nicht unbedingt. Und der kommt sportlich noch überhaupt nicht zur Geltung. Also genauso gibt es ja noch den einen oder anderen Fall im Kader. Auf dem Papier gut eingekauft, ist jetzt auch nicht unbedingt, er zeigt sich nicht unbedingt auf dem Platz bei Werder.
Nee, auf jeden Fall.
Ich denke mal, Frank Baumann hat so oder so, egal wie das Jahr sportlich verläuft, noch in gewisser Weise eine Schonfrist. Bremen ist eher dafür bekannt, zu lange Nibelungentreue auszuüben. Und der HSV gerade das krasse Gegenteil, ein bisschen zu schnell zu handeln. Also ich denke nicht, dass Frank Baumann in diesem Jahr, egal wie die sportliche Entwicklung geht, wirklich um seinen Job fürchten muss, selbst im Worst-Case-Szenario.
Steffen, wir werden jetzt mal ein bisschen sentimental. Du hast ja auch ein bisschen Derby-Geschichte miterlebt. Ich habe ja gerade schon von 2009 gesprochen. Erinner dich doch mal zurück, was sind so deine Derby-Highlights? Nicht unbedingt die jetzt vielleicht auch doch, die zum Beispiel aus dem letzten Jahr, aber woran erinnerst du dich am liebsten?
Ja, also am liebsten erinnern sind natürlich, also wie du hast es schon angesprochen, aktuell sind natürlich die Derby-Siege der letzten Saison im Kopf, wobei man wirklich das 2-1 in der vergangenen Rückrunde nochmal hervorheben sollte. Da war nicht ganz so, also war eine andere Situation, wie es jetzt am Samstag sein wird, aber trotzdem vergleichbar. Es war für beide Mannschaften ein extrem richtungsweisendes Spiel. Wie Bruno Labbadia mal gesagt hat, 6-Punkte-Spiel, Abreibungskampf. Ne? Mhm. Und ich denke mal, das trifft jetzt auf die Partie am Samstag auch zu. Aber ansonsten, die Derbys, die so im Kopf geblieben sind, sind leider Gottes nicht die zum positiven Ende für den HSV führten. Wenn ich mich daran erinnere, die 2009 Spiele, die tun immer noch weh. Die 4 Spiele in 3 Wochen, wovon man das
Unwichtigste
wovon man 3 hat. Verloren hat. Ja. Dazu kommt, was auch immer im Kopf bleibt und ich glaube auch bei jedem Nordderby wieder hervorgehoben wird, der Kung-Fu-Tritt von Tim Wiese, der nun mit einer unverständlichen gelben Karte geahndet worden ist. Aber ich erinnere mich auch an Winterspiel, Flutlicht, schneebedeckter Rasen. Der HSV siegt in Unterzahl mit, wenn ich mich nicht irre, 2-1 gegen Werder Bremen.
Ja.
Und Jerome Boateng fliegt vom Platz. Marcel Janssen schiebt das Ding aus 40 Metern ins leere Tor, weil Tim Wiese vorbeigerutscht ist. Also das sind halt wirklich Spiele, da geht einem immer noch das Fußballherz auf.
Marius, woran denkst du denn bei HSV gegen Werder Bremen?
Ja, also da ich weder im Gegensatz zu euch weder Fan von der einen noch von der anderen Seite bin, denke ich vor allem an diese, wie du vorhin schon erwähnt hast, diese 10 Tage im Jahr im Frühling 2009, wo man in kürzester Zeit im Liga-DFB-Pokal und im Halbfinale von der Europa-League aufeinander getroffen ist. Ja, ein paar HSV-Fans denken da wahrscheinlich weniger gerne dran, weil so wie ich es in Erinnerung habe, ist zumindest im UEFA-Pokal und im DFB-Pokal sind die Bremer weitergekommen.
Es ist überall alles schief gegangen.
Ja, genau, mit diesem ominösen Plastikball der da, oder Papierkugel, die da auf den Platz geflogen ist und dann deswegen ein Eckball rauskam, woraus ein Tor resultiert ist. Aber da muss man sich mal nur mal angucken, wer seitdem beim HSV auf der Trainerbank sah. Da war ja damals der Martin Johl HSV-Trainer. Seitdem, ich zähle jetzt nochmal alle auf, mit Interimstrainer. Martin Johl, Bruno Labbadia, Ricardo Moniz, Armin Fee, Michael Oehling, Rodolfo Cardoso, Frank Arnesen, Thorsten Fink, Rodolfo Cardoso, Bert van Marwijk, Nico Slomka, Joe Zinnbauer, Peter Knebel, Bruno Labbadia und jetzt Markus Gisdol. Da muss man sich nur mal gucken,
ja, was in den letzten
Jahren alles beim HSV passiert ist. Aber wenn ich jetzt wirklich an dieses Nordderby denke, denke ich vor allem an diese 4 Spiele, als sich beide Vereine national wie international in einer sehr guten Phase befanden und dementsprechend auch die Rivalität der beiden sehr attraktiv für einen neutralen Fan wie mich war.
Mhm. Steffen, jetzt nochmal bezogen auf heute, also wir gehen aus der Vergangenheit zurück. Welche Chancen räumst du dem HSV ein, wenn er kompakt auftritt, geschlossen, mit den Fans im Rücken und auch mit einer guten Leistung wie gegen Hoffenheim gezeigt? Was ist drin gegen die Bremer?
Ich denke tatsächlich, dass ein Heimsieg nicht unwahrscheinlich ist und das jetzt auch wirklich mal etwas objektiver betrachtet. Beide Mannschaften stehen alles andere als schlecht da, das hatten wir jetzt schon genug thematisiert. Alles andere als gut da, das hatten wir thematisiert. Es kommt, glaube ich, wirklich darauf an, auch wenn man es jetzt so ein bisschen ins Phrasenschwein, das Phrasenschwein rausholt, es kommt wirklich darauf an, welches Team dazu bereit ist, über 90 Minuten lang alles in dieses Derby zu werfen. Es wird extrem emotional werden, davon gehe ich aus. Die Fans, wenn sie das wahr machen, was die Spieler sich wünschen, dann wird es ein reiner Hexenkessel werden, dass es die Stimmung so überkochen kann. Gab es schon genüge Beweise für. Allerdings sind die Bremer extrem gefährlich. Sie haben eine wackelige Defensive. Das ist nicht erst seit gestern so der Fall. Aber dafür haben sie auch schon immer gehabt, eine in wirklich teilweise gnadenlose Offensive. Wenn man an Max Kruse denkt, an Claudio Pizarro, an Slatko Junuzovic, jetzt Hajrovic, der jetzt in dieser Saison auftrumpft. Die können mit teilweise wahnsinnigem Tempo aus Standardsituationen, mit Distanzschüssen oder einfach Präsenz im 16-Meter-Raum so gnadenlos zuschlagen. Und das gegen die aktuelle HSV-Defensive lässt mich doch teilweise ein wenig schwarz sehen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass der HSV mittlerweile psychisch ein wenig gestärkt agieren kann. Sie haben gegen Hoffenheim bewiesen, dass ein Rückschlag mit einem Unentschieden bzw. Gegentor zum Rückstand umzugehen ist, dass sie schaffen, den Kopf hochzunehmen, dass sie wirklich Angriffsfußball spielen. Und gerade gegen die angesprochene wackelige Bremer Defensive ist da doch einiges möglich. Wenn ein Kostic seine Form vom Wochenende wiederholen kann, ein Nikolai Müller mit selben Tempo in Richtung Bremer 16er ziehen kann, dann denke ich, dass der HSV das Ding für sich entscheiden wird.
Marius, jetzt könnte es ja auch passieren, dass beide Teams, weil Stichwort Motto verlieren verboten, so in die Begegnung reingehen und so gehemmt sind vielleicht auch vor eigenen Fehlern, dass sie sich komplett egalisieren, ja, dass man im Mittelfeld die Bälle sich rumschiebt und nicht so wirklich Vorstöße nach vorne wagt, dann ist die Gefahr ja vom 0-0 groß, oder? Wie siehst du das?
Ja, das kann durchaus auch passieren. Wo ich Steffen zustimmen muss, ich denke, es wird auf jeden Fall ein sehr leidenschaftliches Spiel, wo sehr viele Emotionen dabei sein werden. Was sportlich dabei rauskommt, steht aber auf einem anderen Blatt. Was du gerade gesagt hast, es könnte auch ein Fußball-Grottenkick werden.
Ah, das wird so oder so, oder? Also ich glaube, da müssen wir uns nicht... Nein, das meine ich jetzt gar nicht im zynisch, sondern ich glaube, dass es nicht hochklassig werden kann. Also das kann man ja gar nicht erwarten.
Ja, aber auch, also wie du schon eben gesagt hast, auch mit einer ja, gewissen Spur Verkrampfung auch sehr wenig zustande kommt und auch nur 0 dabei rauskommen kann. Das kann natürlich auch sein, weil beide Vereine auch ja, ziemlich unter Druck stehen, also beide Mannschaften ziemlich unter Druck stehen und dementsprechend auch abliefern müssen, was ihnen dieses Jahr aber bisher relativ schwer gefallen ist. Also das Szenario, das du eben beschrieben hast, halte ich für gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Es wäre, wobei ich dann denke, für 0-0 sind die Defensivabteilungen einfach zu.
Ja, das stimmt. Sicher. Das kann also eher ein 3-3. Ja.
Johanns Giroud Traumpass in den Lauf von Emre Mor denke gegen Dortmund. Das war ja wirklich zum Verzweifeln.
Oder und, seine Mannequin-Challenge gegen Hoffenheim, ne? Ja.
Genau. Da scheint nicht so viel Lernprozess stattgefunden zu haben. Ich hoffe, er macht es am Samstag besser. Was bleibt mir anders übrig? Aber ich denke trotzdem, 0-0 halte ich als unentschieden, auf jeden Fall möglich, aber ich denke, 0-0 wird es quasi auf keinen Fall. Dazu sind mir die Abwehrreihen zu wackelig.
Ja, zu Johann Giroud habe ich auch getwittert, dass es langsam einfach nur peinlich ist, was der da abliefert. Aber naja, wir wünschen ihm natürlich, dass er dann wieder zu alter Stärke aus der Hinrunde im letzten Jahr zurückfinden kann. Was natürlich auch ja, spannend sein wird, wenn ein Team verliert, wie das dann zu bewerten ist. Also wenn der HSV, sag ich mal, verliert, sind es -7 Punkte auf Werder Bremen, also 7 Punkte Rückstand. Und ein neues Stimmungstief, ja, dieses zarte Pflänzchen ist dann zerstört. Also dann wird es, glaube ich, richtig, richtig düster um den HSV. Es ist, wie gesagt, das Finale. Wir werden uns das am Wochenende natürlich ansehen, wie das Spiel ausgeht. Könnten natürlich jetzt noch viel spekulieren, wie die Mannschaften auftreten. Aber dafür schottet sich der HSV zu sehr ab. Dafür gibt Bremen zu wenig Preis, was natürlich ganz normal ist. Uns bleibt nur die bange Ungewissheit vor dem Nordderby, vor dem richtungsweisenden Nordderby. Und wir melden uns jetzt gleich wieder mit dem Ausblick auf das internationale Fußballwochenende. Es ist ja jetzt so, dass wir den HSV in unserem Tippspiel jedes Mal drin haben, bis die Mannschaft von Markus Gisdol den ersten Sieg einfährt. Wir müssen, glaube ich, nicht darüber reden, was im Spiel sein könnte. Steffen, du tippst heute gleich zur Premiere auch noch zum ersten Mal für uns. Ja, ist denn schon Weihnachten gefühlt? Was sagst du denn? Du hast ja gerade schon ein bisschen durchblicken lassen, aber nochmal kurz für das Protokoll. HSV Werder, wie geht's aus?
Ja, das Schwarz-Weiß-Blaue in mir sagt einen Heimsieg voraus.
Es wäre zu wünschen, ich würde das sofort jetzt hier unterstreichen und wir gehen rein in Ligue 1. Also immer natürlich fleißig hier tippen, liebe Community, nochmal der Hinweis, Monaco gegen Marseille. Ja, ein Spiel, wovon man vor ein paar Jahren nicht gedacht hätte, dass es mal auf so einem Niveau stattfinden könnte für die französische Liga, auch wenn Olympique Marseille aktuell nicht so viel zu tun hat da oben drin. Aber Marius, klär uns auf, was wird das für ein Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Also Marseille ist nicht so berauschend die Saison gestartet. Also wir sind eigentlich die Realdefinition von Durchschnitt auf Platz 11 mit 4 Siegen, 5 Unentschieden und 4 Niederlagen bei 13-13 Toren. Also spiegelt genau den Tabellenplatz wieder. Währenddessen der AS Monaco mit 39 Toren eine der besten Offensivreihen in Europa stellt. Ich glaube sogar momentan die beste in den Top 5 liegen. Mit einer ziemlich jungen Offensive um Falcao, der eigentlich nicht mehr so gut gespielt hat, seitdem er sich seine Haare abgeschnitten hat und natürlich auch diesen Kreuzbandriss hatte. Der kommt aber auch langsam wieder in Fahrt, hat jetzt schon 5-mal getroffen. Der sehr begehrte Thomas Lemar hat auch schon 5-mal getroffen. Also diese junge Offensive funktioniert bisher hervorragend. Man ist auf Platz 2 in Schlagdistanz zu Nizza, die momentan Erster sind mit Favre und Balotelli. Hinten dran lauert natürlich PSG, dazu kommen wir später. Also eigentlich müsste man schon sagen, dass Monaco da als klarer Favorit ins Spiel geht. Aber Marseille ist wie gesagt auch wenig konstant dieses Jahr. Sie haben aber auch positiv wie negativ nur ein Spiel hintereinander, endete gleich, ein Unentschieden auf Unentschieden. Also Marseille irgendwo auch eine Wundertüte, können wahrscheinlich Monaco am Samstag bei einer guten Leistung auch schon ärgern. Aber Steffen hat ja die Verantwortung. Das Tippen.
Ja, ich lehne mich dahingehend mal ein bisschen aus dem Fenster und gehe da auch ein, du hast es schon angesprochen, Wundertüte. Genau, auch wenn so auf dem Blatt Papier nicht viel für Marseille spricht, tippe ich immer noch auf ein Unentschieden, da ich denke, dass Marseille es durchaus schaffen kann, an, Monaco zu ärgern. Wie du es schon angesprochen hast, ja, das nur einmal hintereinander Remis auf Remis, das stimmt. Von Konstanz ist nicht zu sprechen, aber trotzdem wird Marseille top motiviert in die Partie gehen, um eben gerade diesen Anschluss zu den Europa League-Plätzen nicht gänzlich zu verlieren. Von daher mein Tipp unentschieden.
Marius, Chelsea gegen Tottenham, also die eilen ja auch wirklich von Topspiel zu Topspiel.
Ja, das hat die Premier League irgendwie so an sich. Ja, Chelsea vor 6-7 Wochen haben wir uns noch so ein bisschen, ja, nicht lustig über sie gemacht, aber waren auch nicht wirklich beeindruckt unter Conte. Das ist ja eher bescheiden gestartet mit einer zum Beispiel klaren Niederlage vor 2 Monaten im London Derby gegen Arsenal. Mittlerweile sind sie Tabellenführer, marschieren Woche für Woche. Kantersiege waren dabei. Eden Hazard hat wieder seine Form, weswegen er in der Saison 2014-15 Spieler des Jahres war in England. Die Abwehr hat mittlerweile auch die Dreierkette verinnerlicht, obwohl Conte eigentlich keine der gewünschten Verstärkungen für seine Dreierkette im Sommer bekommen hat. Trotzdem greift das und ja, Chelsea hat natürlich auch diesen Vorteil gegenüber den anderen Teams. Während die sich durch Champions League und Europa League quälen, hat Chelsea eigentlich ja immer frei unter der Woche, was ihnen sicher auch zugute kommt. Und Tottenham hatte ja letzte Woche im Derby gegen West Ham, was wir auch im Tippspiel hatten, ja, mit einem überragenden Finish und durch Harry Kane in den letzten 5 Minuten nach 1-2 Rückstand haben sie das Spiel noch 3-2 gewonnen. Die Rückkehr von Kane ist enorm wichtig für die Mannschaft. Also auf jeden Fall, es gibt eh genug London Derbys im Jahr in der Premier League. Ein weiteres, aber eins auf jeden Fall ganz interessant.
Steffen, was sagst du denn? Wie geht's aus?
Dein Tipp. Mich ist entscheidend, auch als Chelsea-Sympathisant, Conte hat es geschafft, ein Bollwerk zu formen mit einer Dreierkette aus ja, rotierend Luis, Cahill, Terry, da findet man auch Azpilicueta in der Innenverteidigung. Und es ist beeindruckend, wie sicher die Chelsea-Defensive mit dieser Umstellung agiert. Und daher denke ich auch, dass Tottenham nicht so gefährlich werden kann, um Chelsea Punkte abzuluxen. Von daher Chelsea gewinnt die Partie.
Wir gehen zu einem Krisenclub und der heißt FC Bayern München. Nein, natürlich nicht. Eine große Krise ausgebrochen, aber unter Ancelotti läuft's aktuell nicht so rund wie unter Pep Guardiola in den Vorjahren. Jetzt kommt Leverkusen, die Wundertüte überhaupt aus der Bundesliga, ist jetzt frisch gebackener Champions League Achtelfinalist. Marius, was können die denn da in München so reißen?
Es ist momentan schwer zu sagen, weil vor allem die Heimmannschaft ja eingetreten ist. Wenn man so will, haben die Bayern zum ersten Mal bis seit April, Mai 2012 eine Formkrise und meinetwegen auch eine Ergebniskrise. Schon lange nicht mehr erlebt, dass Karl-Heinz Rummenigge den Spieler so öffentlich abgewatscht, wie jetzt Jerome Boateng nach dem wirklich schlechten Spiel in Rostock gemacht hat. Ja, vielleicht sind die Bayern, wo auch, sage ich mal, der Kern des Kaders schon lange zusammen ist, ein bisschen bequem. Ancelotti hat auch manchmal so einen Anschein, als wäre er ein Trainer, der jetzt, sage ich mal, eine gewisse Bequemlichkeit auch weitertragen kann. Da muss man sich dann auch mal fragen, ob mittlerweile nicht ein wenig Matthias Sammer fehlt, wo man sich immer gefragt hat, was macht der eigentlich? Der hat zum Beispiel nach einem Spiel am Samstag in Dortmund gesagt, bei Spielern, wo die Leistung nicht entsprechend war, mit der hat er sich wahrscheinlich hingehockt und die für Rostock eingeschworen im Sinne von, ich weiß, ich habe zwar keine Lust, Jungs, aber in Rostock will ich was anderes sehen. Man darf auch manchmal nicht die Rolle von Sammer unterschätzen für die Bayern. Ja, die Leverkusen auf der anderen Seite, ja, sind wirklich eine Wundertüte. Ich habe ja letzte Woche das Statement gemacht, irgendeiner muss ja mal Leipzig schlagen. Ich sage, hätte Çalhanoğlu den Elfmeter reingemacht, hätten sie es auch gemacht. So ist Leipzig immer noch ungeschlagen und Leverkusen, die Aufholjagd ein bisschen gebremst. Aber dennoch mit einem positiven Ergebnis diese Woche, dass man sich halt wieder fürs Champions League Achtelfinale qualifiziert hat. Ja, also ist auf jeden Fall interessant. Das Topspiel hat Sky gut ausgewählt, 18:30. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Steffen sagt hier, dass aber der FC Bayern gewinnen wird und tippt für die Münchner. Marius, wie sieht's aus bei Sevilla gegen Valencia?
Ja, da trifft Überraschung auf Enttäuschung aufeinander. Überraschung ist natürlich der FC Sevilla auf dem dritten Platz. Die waren auch noch vor kurzem sogar für ein, zwei Wochen Tabellenführer. Enttäuschung der FC Sevilla auf FC Valencia, nur auf dem 17. Platz. Ja, der FC Sevilla wurde von Sampioli gut rund erneuert. Nasri, vor allem Samir Nasri, erlebt dort eine richtige Renaissance, knüpft wieder an seine tollen Leistungen bei Arsenal an, also die er bei Arsenal früher gezeigt hat, an. Und ja, Sevilla ist, ja, spielt wirklich eine katastrophale Saison. Auch der Trainerwechsel bei ihnen hat jetzt so überhaupt keinen entscheidenden Umschwung gebracht. Mittlerweile sind es auch schon wieder 4 Spiele ohne Sieg, darunter auch am letzten Spieltag ein 1-1 gegen den letzten den FC Granada daheim. Ja, also soll die Ausgangslage doch eigentlich relativ klar sein.
Er ist aber Wahnsinn, ne? Also was aus einem Club passieren kann, da wenn der Spieler wie Nani im Kader hat, und das ist Wahnsinn. Wir sehen das beim HSV auch. Nochmal die Parallele. Steffen, du tippst was bei diesem Spiel?
Es sprechen so viele Fakten gegen Valencia, und daher bleibt mir auch so als Tipper an diesem Spieltag nichts anderes übrig, als auf Sevilla zu setzen.
Wir gehen wieder rein in die Barclays Premier League. Manchester United gegen West Ham. Also langweiliger geht's doch nicht, oder Marius? Nein, Spaß.
Na, also auf jeden Fall eines der interessanteren Spiele, weil es bei beiden Vereinen immer noch nicht so läuft. Bei United immer noch auf Platz 6, verlieren langsam so ein bisschen den Kontakt nach ganz oben, was ja vom portugiesischen Startrainer vor der Saison schon so ausgerufen wurde. Immerhin ist Zlatan Ibrahimovic nach der Sperre wieder zurück. Gerade in der Offensive hakt es ja bei United. Letzte Woche gegen Arsenal, ich habe das Spiel gucken können, für mich eine der besten Saisonleistungen, oder fast sogar die beste Leistung, die ich unter Mourinho gesehen habe. Und dennoch hat man es wieder nicht geschafft, den Sack zuzumachen, und hat dann kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassiert. Wieder waren 2 Punkte weg. West Ham ist katastrophal in die Saison gestartet, war in den letzten Wochen wieder im Aufwind. Ab letzten Wochenende dann leider für die Hammers ein Dämpfer bei den Spurs, als, wie vorhin schon erwähnt, da in den letzten Minuten dann noch eine 2-1-Führung in eine 3-2-Niederlage an der White Hart Lane umgewandelt wurde. Also United ist gerade daheim noch nicht so überzeugend, zumindest ergebnistechnisch. Also West Ham könnte die da schon ärgern am Sonntag.
Steffen sagt das auch und tippt hier auf ein Unentschieden. Wir sind beim letzten Spiel nochmal Frankreich. Lyon gegen PSG. Marius, gib uns doch da auch nochmal bitte die Infos.
Ja, das ist das Spiel Platz 4 gegen Platz 3, also wirklich ein Spitzenspiel. PSG momentan nur Dritter. Ich glaube, das waren die auch schon ein paar Jahre nicht mehr, vor allem ein paar Spieltage in Folge. Dennoch mit schon einigen Abstand zum vierten Lyon, also ganze 7 Punkte trennen die beide. Da treffen auch die beiden Top-Torjäger aus der Ligue 1 aufeinander. Lacazette mit 10 Toren in nur 9 Spielen. Auf der anderen Seite der Ibrahimovic-Nachfolger Cavani mit 11 Toren. Ja, aber dennoch, Lyon finde ich ist eine ganz interessante Mannschaft, um halt den Star Lacazette tummeln sich da einige junge Interessante mit Fekir, Cornet und Gesal, alle noch ziemlich jung und unerfahren. Deswegen Platz 4 spiegelt das Leistungsvermögen nicht ganz wider. Die könnten da meiner Meinung nach schon weiter oben mitspielen, wie sie auch letztes Jahr gemacht haben. Auf deiner Seite PSG, ich denke schon, dass sie da Nizza und Monaco schon noch abfangen werden. Dennoch ist es nicht mehr so dominant, wie es in den letzten Jahren war. Ja, bin auf jeden Fall gespannt. Hoffentlich habe ich am Sonntag um 20:45 nichts vor.
Ja, Steffen, gib uns doch da nochmal deinen abschließenden Tipp zu diesem Spiel.
Ja, ein Tippspiel ohne einen getippten Auswärtssieg wäre doch kein Tippspiel, von daher Paris wird das Ding für sich entscheiden.
Ja, also der Marius hat das letzte Woche gemacht und ist kläglich gescheitert, aber gut, also du gehst auf jeden Fall den anderen Weg. Jungs, wir sind am Ende unserer Podcast-Woche dieses Mal. Spannende Spiele vor der Brust, HSV Bremen, viel darüber diskutiert. jetzt natürlich nochmal die Bitte an die Community, fleißig beim Tippspiel mitzumachen und natürlich auch viel Spaß mit dem Podcast. Ich hoffe, euch beiden hat es auch Spaß gemacht. Steffen, bei deiner Premiere, wie war's?
Ja, mir hat Spaß gemacht. Wir kamen doch sehr gut ins Gespräch und ich hoffe, dass der Podcast auch ähnlich gut ankommt, wie ich ihn fand, und würde mich gerne freuen, öfter hier am Hörer zu sitzen.
Ja, das werden wir sicherlich einrichten können und das freut uns natürlich, dass es dir auch gefallen hat. Marius, bei dir muss ich da noch fragen.
Nee, war gut wie immer. Also hat Spaß gemacht. Steffen hat das vor allem super gemacht bei seiner Premiere. Hoffentlich hat er genauso gut getippt, wie er geredet hat. auch mal wieder die Community. Wird auch mal wieder Zeit, dass wir jede Woche da auf die Schnauze kriegen.
Ja, ist eine ganz schöne Durststrecke. Also, macht's gut, viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns nächste Woche dann vielleicht auch mit einem HSV-Sieg und dass wir den Verein jetzt auch mal dann aus der Tippliste nehmen können.